Du noch beten für Micha. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du die Herrlichkeit verlassen hast, auf die Erde gekommen bist und uns dein Wort gebracht hast. Danke vielmals, dass es aber auch aufgeschrieben ist, dass wir es jetzt lesen dürfen und einfach immer mehr nach deinem Willen fragen und erfahren. Und Herr Jesus, heute ist der Micha Botschafter an deiner Stelle. Segne du ihn, gib du ihm Weisheit, Kraft und die richtigen Worte durch deinen Heiligen Geist. Segne ihn im Reden und segne uns im Hören. Danke vielmals dafür. Amen.
Danke vielmals, Priska. Das hat mich gerade erinnert an die eine Lektion, die wir hatten, über Predigen. Was ist Predigen? Und der Lehrer von mir hat es dort so definiert, es ist eigentlich ein Herold sein. Und der Herold, der kündigt an, Jesus kommt, der König kommt. Und der tut im Namen von dem König bekannt machen, was der König beschlossen hat. Und das ist mein Job heute. Ich darf heute Herold sein an Gottes Stelle und darf das euch weitergeben, wo ich meinte, jetzt gehört habe, was Gott möchte sagen an dem heutigen Morgen. Genau das wollen wir heute machen. Und bevor wir aber einsteigen mit der Predigt, vielleicht hast du dich gefragt, okay, wieso heisst die Serie eigentlich The Way? Was ist da genau die Bedeutung dahinter? Heisst das so wegen dieser coolen Serie, die man sonst noch machen kann, oder? Wegen dem Buch? Heisst unsere Predigtserie The Way wegen dem? Was ist da genau die Bedeutung? Und es hat eigentlich einen mega coolen, tiefen, auch theologischen Grund, wieso das die Predigtserie The Way heisst. Also erstens klingt es cool, oder? Das finde ich ist schon mal ein gutes Argument, um eine Predigtserie so zu nennen. Aber in dem Titel drin hat es eine gute, schöne Tiefe, die ich euch heute Morgen möchte erklären, warum dass wir das so genannt haben. Nämlich hast du gewusst, dass die ersten Nachfolger von Jesus die hat man nicht Christen genannt. Der Begriff Christ für eine Beschreibung von Jesus Nachfolger, das fing in Antioch zum ersten Mal so im Umlauf gewesen. Und das ist relativ spät in der Apostelgeschichte, wo sie in Antioch ankommen. Vorher in Jerusalem und in der näheren Umgebung sind die ersten Nachfolger von Jesus bekannt gewesen, eben unter dem Begriff der Weg. Und das finde ich mega stark. Stell dir vor, der Saulus lässt sich vom Hohen Rat einen Brief geben, dass er den Nachfolger vom Weg kann verfolgen. Also das ist bekannt gewesen, so quasi, wenn du Jesus und seiner Lehre nachfolgst, dann hat dich die Gesellschaft mit dem Titel markiert. Du bist ein Wägler, also du bist auf dem Weg unterwegs. Auch in Ephesus, wo es zum Aufstand gekommen ist, kannst du nachlesen, ja, die Lehre von dem Weg hat zum ganzen Aufruhr in der Stadt geführt. Und das finde ich ein mega Qualitätsmerkmal von den ersten Nachfolger von Jesus. Jetzt stell dir vor, so wie die ihr Leben gelebt haben, so wie die unterwegs gewesen sind, hat man festgestellt, die sind irgendwie anders unterwegs. Da hast du qualitativ feststellen, die ersten Jünger, der ihr Leben folgt einem anderen Weg. Das hat irgendwie eine andere Ausrichtung. Die laufen anders durchs Leben als der Rest dieser Welt. Und wie cool wäre das, wenn das heute wieder für Christen so ein Merkmal wäre? Nicht, ja, das sind die ganze Zeit moralisch unterwegs sind und wo da alle gehen sagen, was man sollte und nicht sollte, sondern dass das Qualitätsmerkmal von Christen, von Nachfolgern von Jesus ist, die sind in ihrem Leben anders unterwegs. Deren ihr Lebenswandel, deren ihr Unterwegssein ist Kontrastprogramm. Und das siehst, das beobachtest und das stellt man fest, bei den Christen läuft es irgendwie anders. Das finde ich mega begeisternd und eine super gute Beschreibung für Jüngerschaft, für mit Jesus unterwegs sein. Das sollte etwas mit unserem Leben, wie wir unterwegs sind, machen. Und um genau das geht es in dieser Predigtserie. Wir möchten nachforschen, herausfinden, was heisst das für unseren Alltag, mit Jesus unterwegs sein. Und ich habe heute eine sehr herausfordernde Predigt für euch vorbereitet, zu dem Unterwegssein mit Jesus. Der Titel ist Deny Yourself. Verleugne dich selber, auf Deutsch übersetzt. Ich habe nicht mega Freude an dieser deutschen Übersetzung. Ich finde, das trifft sich in mir nicht so. Oder es ist auch super negativ. Oder verleugne dich selber. Lügen ist ja nicht etwas, was man sollte. Oder? Aber irgendwie mich selber, das soll ich dann verleugnen? Dort geht es dann. Also, ich habe ein bisschen Herausforderung mit dieser Übersetzung. Aber ich möchte heute dort in das Thema ein bisschen reingehen und probieren zu erklären, was das dann heisst. Oder was das von uns verlangt. Und so möchten wir gerade einsteigen in die Bibel. Dort, wo Jesus selber zu seinen Nachfolgern die folgende Aussage macht, aus dem Lukas 9, Vers 23. Dort sagt Jesus Folgendes. Nun wandte sich Jesus an alle. Und alle, da wissen wir, da ist eine grosse Menschenmenge immer mit Jesus unterwegs gewesen. Das sind nicht nur seine 12 Jünger gewesen, sondern das sind Scharen von Menschen unterwegs gewesen und haben wollen mehr hören von dem, was Jesus sagt, haben wollen sehen, wie er handelt, was er tut und haben natürlich auch Freude gehabt an seinen Wunder, die er da hat. Ich meine, wow, stell dir vor, du bist zu dieser Zeit auf dieser Erde gewesen. Ich meine, das hast du wollen sehen, oder? Jetzt kommt da einer und der heilt die Kranken und der macht Lahme wieder gehend. Wow, hey, das hätte ich doch auch mit eigenen Augen gesehen. Und so sind all die Leute, die Fans von Jesus unterwegs und finden, Jesus, Jesus, oder mega cool. Und so ein Hype, würdest du heute sagen, ist entstanden, oder? Ein richtiger Hype. Und jetzt, zu all diesen Fans, dreht sich Jesus um und sagt doch tatsächlich Folgendes. Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen. Sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wow! Was für ein Dämpfer in die euphorische Stimmung drin. Hey Jesus, wir wollten doch einfach sehen, wie du Wunder tust und wie du Essen vermehrst und wie du Kranke heilst. Und das ist lässig, oder? Und jetzt dreht sich der Jesus doch um und sagt dieser Menschenmenge, hey, wer mir nachfolgen will, der muss sich selber verleugnen. Täglich sein Kreuz auf sich nehmen. Und das Problem, das wir heute haben, ist, die Konfrontation in dieser Aussage geht ein bisschen an uns vorbei. Nämlich aus folgendem Grund, weil Kreuz auf sich nehmen ist für uns etwas Romantisches, schon fast. Also das Kreuz ganz allgemein ist etwas Positives in unserem Wortschatz geworden. Ist ja klar, Jesus hat den Sieg errungen am Kreuz und Kreuz steht für unsere Freiheit. Aber du musst mal verstehen oder kurz das auf dich wirken lassen, wie das für die Ohren von diesen Menschen tönt hat, was Jesus da genau sagt. Ich erlaube mir das mal so ein bisschen in unseren Kulturkontext zu übersetzen, dass wir den ersten Schock, den die Menschen wohl gespürt haben, wo Jesus ihnen das sagt, dass wir das ein bisschen nachfühlen können. Es wäre, als würde Jesus heute zu uns sagen, hey, wenn du mir nachfolgen willst, dann musst du täglich dein Ego auf einem elektrischen Stuhl grillen. So, what? Was genau sagst du da, Jesus? Das Kreuz ist ein Folterinstrument, wo Menschen daran sterben. Das ist Todesurteil. Und das haben die Menschen nicht so wie wir als einen theologischen Begriff gehört, sondern als einen sehr realen, eben elektrischen Stuhlbegriff. Das ist mit Tod einhergegangen, mit Verlust, mit Schmerz, mit Qual, mit Leid, mit Preis und Opfer. Also Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der muss sein Ego jeden Tag neu töten. Was für eine krasse, radikale Aussage, die Jesus da macht, seinen Nachfolger. Und ich möchte dem heute ein bisschen nachgehen, möchte das probieren zu entdecken und dann ein bisschen in die Tiefe gehen, was denn das heisst, was das bedeutet. Und da möchte ich gerade die erste Stelle aus dem Galater 5, Vers 24 dazu nehmen. Dort tut der Paulus noch ein bisschen interpretieren oder ein bisschen Kontext dazugeben. Und das ist zentral. Es ist wahr, wer zu Jesus gehört, also wer sein Jünger ist, wer Rettung von Jesus in Anspruch genommen hat, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Das bedeutet, mit Jesus unterwegs sein, das heisst, sich selber verleugnen. Es ist nicht quasi, dass man jegliche Bedürfnisse muss verneinen, ich brauche jetzt nichts mehr und ich bin nötig. sondern was das heisst, das tägliche Kreuz auf sich nehmen, heisst Nein sagen zu seinen selbstsüchtigen Wünschen. Dort, wo ich im Zentrum bin, dort, wo ich über meinen Bedarf darüber aus will, dort, wo es mir mehr um mich selber geht als um meinen Nächsten, zu dem sagen wir konsequent und immer wieder Nein. Und wir schlagen es ans Kreuz. Dort, wo Jesus den ultimativen Preis gezahlt hat, dort soll unser selbstsüchtiges Wesen hergehen. Vielleicht hast du jetzt das Gefühl, okay, das ist extrem radikal. Das ist ja mega, mega, eigentlich ein zu hoher Preis für die Nachfolge von Jesus. Dass ich mich täglich selber verleugnen soll, dass ich immer wieder Nein sagen muss zu meinen Wünschen. Dass ich immer wieder Nein sagen muss zu dem, was ich das Gefühl habe, ich will. Das ist ein extrem hoher Preis, wo Jesus da fordert von seinen Nachfolgern. Und da möchte ich eine Analogie machen. Eine Geschichte, die mir da in den Sinn kam, ist zu diesem Preis. Und zwar möchte ich heute als Analogie von der Nachfolge den Hosenkauf euch erzählen. Und zwar gibt es die Geschichte in meiner Familie vom Hosenkauf. Die geht so. Eines Tages, wo wir in unserer von Kindheit richtig erwachsen, irgend gibt es ja dort so eine Transaktion, oder? Man sollte irgendeinmal mal erwachsen werden im Leben. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, wie das genau geht, aber ja, anscheinend ist das das Ziel vom Menschsein. Und so zum Selbstverantwortung lehren und zum mit Finanzen umzugehen können, haben meine Eltern beschlossen, dass wir Kinder irgendwann nicht nur noch Sackgeld bekommen, sondern dass wir jetzt eben auch Kleidergeld bekommen. Und das Kleidergeld ist natürlich sehr viel grösser gewesen, als Sackgeld ist gewesen, oder? Und das ist dazu mal, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war etwa 14 gewesen. Das war für mich ein substanzieller Betrag, den es dort gegeben hat, zum ersten Mal. Oder? Und ihr könnt euch vorstellen, die Freude, die ich hatte, als es zum ersten Mal Kleidergeld gegeben hat. Oder? Bam, das hat sich so richtig gelohnt. Das war ein richtiger Betrag. Und dann konfrontiert mit dieser Aufgabe, okay, und jetzt muss ich mir meine Kleider selber kaufen. Und ihr müsst wissen, zu der Zeit, als ich eben so alt war, in meiner Schule, in meiner Klasse, alle haben so coole Skaterkleider angehabt. Und das war der Standard. Weißt du, wenn du die hast, wenn du mit diesen Skaterkleidern unterwegs bist, dann bist du cool, oder? Dann gehörst du dazu. Und jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, was ich gemacht habe mit meinem Geld, das ich zum ersten Mal bekommen habe. Jetzt darf ich endlich selber entscheiden und sagen, wie ich meine Kleider kaufe. Und so bin ich in den teuersten Skaterladen im Baden gegangen, wo es gegeben hat, mit all meinem Geld und habe mich dort angefangen umzuschauen und habe schon beschlossen, ich kaufe mir da meine Kleider jetzt, in diesem Laden, oder? Dann gehöre ich dazu, dann bin ich ein, oder? Und bin dann sehr schnell sehr erschrocken gewesen von den Preisschildern, die dort gehangen sind. Und habe dann ein Buch geführt, oder? Habe überschlagen, für wie viel lange es jetzt. Und für alles, was es gelangt hat, oder was ich mir am Schluss gekauft habe, war ein paar kurze Hosen. Das ganze Geld, das ich hatte, für ein paar kurze Hosen ausgegeben. Und bin mit diesen kurzen paar Hosen heimgegangen und meiner Mama gezeigt, gell? Ich weiss nicht mehr ganz genau, was sie gesagt hat. Aber ihr könnt euch alle vorstellen, was ihr so durch den Kopf gegangen ist, oder? In dem Moment. So alle, wie blöd bist du eigentlich? Ich weiß nicht, ob sie versucht waren, um alles wieder rückgängig zu machen und zu sagen, ist es zu früh, 10 Jahre frühestens können wir das machen mit dem. Also, der hat ja keine Vernunft. Und ich mag mich nicht mehr an den genauen Betrag erinnern, den ich gezahlt habe für die Hose. Ich weiss nur noch, es war mehr als 100 Franken gewesen. Und so komme ich mit meinen paar kurzen Hosen und muss meiner Mama jetzt erklären, dass ich all mein Geld, alles, was ich habe, für die kurzen paar Hosen ausgegeben habe. Und sie wird sich Fragen gestellt haben. Also wirklich, Micha, das ist viel zu radikal. Alles, nur zum dazugehören in deiner Klasse. Du alles, was du hast, hast du hingegeben für ein paar kurze Hosen, in der Hoffnung, dass du jetzt in der Schulklasse dazugehörst. Das ist viel zu radikal, das ist viel zu viel. Vielleicht hätte man auch können sagen, aber Micha, 50 Franken hättet ihr doch auch da, oder? Hättest du doch können, irgendwie ein bisschen, einfach, musst ja nicht immer alles gerade ins Extreme tun, oder? Oder auch mit der Nachfolge von Jesus. Es muss doch nicht so extrem sein. Die Hälfte tut es doch auch, oder? Man kann doch einfach auch den Preis ein bisschen abschrauben. Und ja, weißt du, das sagt Jesus ja nur zum, weißt du, das muss doch nicht so viel sein, das muss doch nicht so radikal sein. Oder eine andere Frage, oder? Und das ist definitiv das, was meine Mama gesagt hat. Micha, ein paar kurze Hosen, das kann nicht 100 Franken wert sein. Das kann es nicht wert sein. Der Preis tut nicht, das ist nicht gerechtfertigt für das, was du jetzt da bekommst als Gegenleistung. Da ist nicht, das ist nicht im Verhältnis. Du hast viel zu viel gezahlt für das paar Hosen. Und wenn man so hört, was Jesus sagt, hey, du musst dein selbstsüchtige Wesen jeden Tag neu auf einem elektrischen Stuhl grillen, könnte man zu den gleichen Schlüssen kommen. Könnte man sagen, das ist zu radikal, das ist viel zu teuer, das ist es nicht wert. Und eins muss ich euch sagen, wenn wir konsequent Jesus nachfolgen, dann wird es uns kosten. Das kostet dich garantiert 100%. Es wird dich Geld kosten. Jesus nachfolgen berührt dein Portemonnaie. Manchmal unangenehm. Das hat mich schon Tausende von Franken gekostet, Jesus nachfolgen. Immer wieder, hört nicht auf. Ja komm, zahl dem doch das. Ich möchte gerne, Micha, dass du dort noch grosszügig bist. Das lege ich dir aufs Herz. Unterstütze doch das Ministry noch. Gang doch dort auch noch. Und es kostet und kostet und kostet. Und es kostet wirklich Geld, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Es kostet dich Zeit. Mit Jesus unterwegs sein bedeutet, dass es dich Zeit kostet. Das ist nicht etwas, was man einfach so als Hobby nebenbei her noch machen kann. Das geht nicht. Das ist im Konflikt mit dem, was Jesus sagt. Wer mir wirklich nachfolgen will, muss täglich sein Kreuz auf sich nehmen. Es bedeutet, es kostet manchmal schlaflose Nacht. Wenn du Ja sagst zu Jesus, dann sagst du Ja zu seiner Kirche und seinem Reich. Und dort gibt es Herausforderungen. Und manchmal schlägt dich das in der Nacht nicht mehr schlafen. Ich habe schlaflose Nächte manchmal, wegen meiner Nachfolge von Jesus. Weil seine Kirche mir auf dem Herz liegt und das, was ihm wichtig ist, mir irgendwie jetzt auch wichtig ist. Und dann kannst du nicht mehr schlafen, dann hast du Sorgen, dann trägst du das Gewicht mit Jesus zusammen. Und manchmal kostet es dich, Lebensziel aufgeben. Mein selbstsüchtiges Wesen will nicht unbedingt Kirche bauen, die mit Jesus unterwegs sind. Das ist nicht immer mega lustig, das kostet. Ich möchte gerne andere Lebensziele manchmal verfolgen. Weißt du, ein Haus kaufen wäre doch auch noch nice, oder? Aber das geht nicht. Das ist manchmal nicht vereinbar. Das ist im Konflikt. Und ich möchte dich jetzt herausfordern, wenn deine Nachfolge mit Jesus dich noch nie etwas gekostet hat, dann frage ich mich, ob du es richtig machst. Das ist wie, als würde ein Bodybuilder kommen und sagen, weißt du, ich möchte gerne ein Bodybuilder sein, ich möchte gerne die dicksten, grössten Muskeln haben, die es überhaupt gibt, oder? Das ist mein Ziel, dass ich bin ein Bodybuilder. Aber jedes Mal, wenn er ins Gym geht, also jedes Mal, wenn er nachher geht, gut Gewicht heben und so, am nächsten Morgen hat er noch nie einen Muskelkater gehabt, hat ihm noch nie weh gemacht, dann ist meine Vermutung, ja, der macht das nicht richtig. Wenn du das richtig machst, wenn du sagst, hey, ich will das wirklich, oder? Muskel aufbauen, ich gehe wirklich ins Gym, aber es hat dir noch nie weh gemacht am nächsten Tag, dann ist meine Vermutung, du machst das nicht richtig. Hast zu wenig Gewicht drauf oder irgendwie stimmt etwas nicht. Und ich glaube, es ist genau das Gleiche mit unserer Nachfolge. Wenn wir nicht spüren, dass es uns etwas kostet, dass es etwas aufgibt, dass es in unserem Leben reale, wirkliche Preise bringt, dann frage ich mich, ob wir es richtig machen. Jetzt mag man vielleicht fragen, okay, wenn es mich ja schon was kostet, was habe ich dann wenigstens davon? Oder was bekomme ich dann wenigstens, wenn es mich schon so viel kostet? Was ist da drin für mich? Und das ist so symptomatisch für unseren Glauben und unsere Zeit, dass wir manchmal transaktionell denken. Quasi, hey, wenn ich genug für etwas bete, dann wird Gott mir dafür als Gegenleistung etwas geben, oder? Oder wenn ich genug gut mit Jesus unterwegs bin, dann bedeutet das ja dann auf die andere Seite, dass ich Segen bekomme, oder? Und dann können wir ja genau so mit der Nachfolge und dem Preis auch denken, okay, wenn es mich dann schon kostet, wenn ich dann schon mein selbstsüchtiges Wesen muss verneinen, ja, was bekomme ich dann dafür, oder? Und Wir können auf das jetzt eingehen. Wir können probieren, das zu verkaufen und zu erklären. Aber ich möchte einfach eine andere Frage als Gegenfrage stellen. Auf die Frage, hey, was habe ich denn davon? Kennt ihr ein paar Eltern, die um 3 am Morgen, wenn sie ihren Kindern schauen, sich die Frage stellen? Kennst du ein paar Eltern, die sagen, du, was habe ich jetzt eigentlich da davon? Was gibt das mir, dass ich schon wieder in der Nacht aufstehe und diesen Kindern schaue? Was habe ich da davon? Kein paar Eltern hat die Frage je gestellt, gell? Und vielleicht könnte man ja noch sagen, gut, sie haben es nicht besser gewusst, oder? Wenn du zum ersten Mal Kinder machst, weisst du ja nicht, was dann auf dich zukommt und was dich das kostet. Aber es gibt dann ja Tätige wie ich, die mehr als ein Kind machen, oder? Die haben es ja dann gewusst, dass das etwas kostet. Die können ja nicht mehr sagen, oh, haben wir halt nicht gewusst, oder? Die haben ja genau gewusst, dass es sie kostet. Und dass das nicht gratis ist. Und trotzdem geht diesen Eltern irgendwie nicht die Frage durch den Kopf, hey, was ist denn da drin für mich? Was bekomme ich da als Gegenleistung zurück daraus raus? Wieso nicht? Weil Eltern selbstlos ihre Kinder lieben. Weil sie selbstlos Liebe leben. Und selbstlose Liebe stellt die Frage nicht nach, hey, was ist denn da drin für mich? Und in Jakobus 2, 8 bringt es genau so auf den Punkt. Nun, wenn ihr euch wirklich nach dem königlichen Gesetz richtet, wie es in der Schrift niedergelegt ist, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst, dann handelt ihr gut und richtig. Ich glaube, das ist die beste Motivation, die wir haben können, um Jesus konsequent nachzufolgen und immer wieder Nein sagen zu unseren eigenen selbstsüchtigen Wünschen. Ich will, wir bedingungslose Liebe von Jesus empfangen haben und darum dürfen der Nächste bedingungslos lieben. So wie Gott der Vater uns liebt, so sollen wir unseren Nächsten lieben. Das ist ja eine Verkürzung. Gell? Was Jakobus da in einem Satz zusammenbringt, ist eigentlich aus dem 3. Mose überliefert, wo es heisst, hey, lieb Gott deinen Vater von ganzem Herzen und lieb deinen Nächsten wie dich selber. Und Jakobus fasst es zusammen in dem einen Satz, lieb deinen Nächsten. Das ist die verkürzte Version, die genau das ganze Gesetz, das Gebot zum Ausdruck bringt. Also Jesus ist das Vorbild. Seine selbstlose Liebe sollen wir nachahmen und so sein, wie er in dem drinnen. Und da möchte ich einfach die Stelle aus dem Philipper 2, Vers 6, 4 bis 6 vorlesen. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Das ist Vorbild. So sollen wir selbstlos lieben wie Jesus. Und hat Jesus sich die Frage gestellt, okay, was ist da drin für mich? Was bringt es dann, wenn ich das mache? Sondern er hat am Auftrag vom Vater gehorsam Folge geleistet. Und er ist aus selbstloser Liebe in die Gestalt des Menschen drin hineingegangen. Hat sein eigenes Leben gelassen, auf das wir dürfen die Liebe vom Vater empfangen. Was hat Jesus gewonnen in dem drinnen? Ich glaube, er hat ganz viel gewonnen. Jesus hat gewonnen, dass er versöhnte Beziehungen hat dürfen, haben. Dass wir dürfen eine versöhnte Beziehung zum Vater im Himmel haben. Ich glaube, selbstlose Liebe führt immer zu versöhnten Beziehungen. Das bedeutet, dass wenn wir selbstlos lieben, wenn wir das Gebot von Jesus ernst nehmen, uns selber verneinen und selbstlos lieben, dann führt das zu versöhnten Beziehungen. Er hat eine heile Menschheit dürfen empfangen. Die Menschheit hat die Möglichkeit gehabt, um wieder heil zu werden. Und ich glaube, in diesem Gebot, der Nächste zu lieben wie sich selber, ist das Heil der Welt drinnen. Wenn jeder Mensch so würde leben, stell dir vor, wie die Welt würde aussehen. Wenn wir alle kollektiv als Menschheit würden zum Schluss kommen, weißt du was, fertig mit dem Selbstsüchtigen. Ich, jetzt tun wir alle unisono einfach dem Gebot von Jesus nachfolgen. Selbstlos lieben, so wie er, liebe ich jetzt meinen Nächsten. Hey, wie würde die Welt aussehen? Stell dir das mal vor für eine Sekunde. Ich glaube, das Heil der Welt ist in der Botschaft von Jesus drinnen. Versöhnung mit dem Vater und versöhnte Beziehungen untereinander. Wirklicher Frieden ist im selbstlosen Leben zu gewinnen, ist dort drin. Das ist der einzige Grund, wieso wir den Preis zahlen sollen. Einfach aus selbstloser Liebe daraus raus. Das ist die beste Motivation, die wir je haben können. Selbstlos die Nächste lieben wie dich selber. Und das Zweite ist, weil wir dem Vater vertrauen. Wenn Gott das sagt, wird es wohl schon gut kommen, oder? Einfach aus dieser Motivation daraus, ich vertraue dir, himmlischer Vater. Und wenn du sagst, nimm dich selber nicht so ernst, du nicht immer nur auf deine eigenen Vorteile schauen, du sag Nein zu deinem Ego, dann kommt das gut. Und es ist einfach immer wieder schön zu sehen, dass es wirklich funktioniert. Und dass es Gott irgendwie gut angelegt hat, dass es selbstlos Leben Erfüllung bringt. Ist das nicht interessant? Oder Jesus sagt, hey, wer sein eigenes Leben verneint, der wird es gewinnen. Aber der, der es festhalten will, wie verrückt, der verliert es. Genau das ist so. Wenn wir selbstlos leben, dann bedeutet das, dass unser Leben Erfüllung bekommt. Ihr kennt alle das Sprichwort, hey, geben ist seliger als nehmen. Und das ist einfach so. Und ich glaube, das hat Gott gut angelegt, dass es eine Erfüllung dort drinnen gibt, dem Vater zu vertrauen. Okay, Nein sagen zum Ego bedeutet es, täglich Kreuz auf sich nehmen. Ich habe euch jetzt noch ganz ein praktisches Tool, wie man das machen kann. Ist ja schnell gesagt, oder? Ist ja ein grosses Thema, das ganz viel beinhalten kann. Aber ich möchte euch einfach ganz ein praktisches Tool heute zum Schluss von dieser Predigt noch mitgeben. Und zwar können wir nachlesen im Jakobus 5, Vers 16. Wo der Jakobus sagt, darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Jetzt etwas, wo man ja festhalten muss, ist, dass der Ego als Kreuzschlagen nicht etwas Einmaliges ist, oder? Sondern Jesus sagt ja, hey, das ist etwas, das machst du täglich. Ja, warum? Weil der Ego kommt immer wieder rauf, oder? Kennt ihr das Spiel am Jahrmarkt, oder? Wo man so einen Knebel in der Hand hat und dann kommt da so eine Puppe raufgeschossen und die muss man runterklopfen, oder? Nur, dass dann am anderen nur gerade zwei wieder neu aufkommen und dann muss man dort wieder draufklopfen, oder? Das ist der Ego, ist manchmal genau so. Das ist wie das Jahrmarktspiel, wo immer irgendwie toing, 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 irgendwie immer wieder etwas raufkommt. Das muss immer wieder runterklopfen, oder? Und genau so ist es mit dem Ego. Genau so ist es. Jeden Tag neu. Also, der Ego wird immer wieder kommen. Was kannst du jetzt machen? Ganz praktisch. So eine Möglichkeit zum draufklopfen auf den Ego ist das Tool von der Beichte. Und wenn ich jetzt Beichte sage, dann ist mir klar, dass du vielleicht gerade so zwei, drei Bilder in deinem Kopf vorrufen, oder? Wenn ich sage Beichte, siehst du, gehe ich mal davon aus, einen Beichtstuhl. In einer katholischen Kirche oder so ein Kabäuschen und dort drinnen hockt vielleicht auch noch ein alter Mann mit schwarzer Kleidung und einem weißen Kragen, oder? Und dann musst du in den Stuhl drinnen gehen und dann erzählst du jetzt, was du zu Bosgut hast, oder? Und dann gibt dir der drei Gebete zum Betten und dann zit, oder? Ich glaube, das ist nicht das, was ich meine, wenn ich sage, hey, ein mega praktisches Tool, um den Ego zu klopfen, um immer wieder das abzutun, ist das Tool der Beichte. Das ist eine spirituelle Übung, Disziplin, die wir von der Bibel mitgegeben haben bekommen. Der Jakobus 5,16 sagt, hey, bekennet einander eure Sünde. Ich glaube, da haben wir in der evangelikalen Tradition etwas verloren. Mit der Reformation haben wir Nein gesagt zu ganz vielen Sachen. Und das ist super, dass man Nein sagt. Und ich will eben auch nicht sagen, hey, geht jetzt in den Beichtstuhl und bekennt eure Sünde, dann bekommen ihr drei Gebete. Und wenn ihr die gebetet habt, dann sind die Schulden vergeben. Das ist nicht, was wir machen sollen. Aber ich glaube, das Bekennen voreinander ist etwas, was wir viel zu wenig praktizieren. Wir haben als Pastorenteam, als Vorbereitung haben wir eben genau den Way, haben wir den Kurs miteinander gemacht. 8 Lektionen. Und bei der einen Lektion ist es eben um geistliche Disziplinen gegangen. Was kannst du praktisch in deiner Nachfolge tun? Und eins von diesen Disziplinen war Beichte. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben gesagt, wir machen das richtig miteinander, also machen wir auch das richtig miteinander. Dann haben wir gesagt, okay, in Teams, in Zweierteams, wie es geht, wenn wir wirklich einfach mal eine Beichte ablegen. Und so sind Sabrina und ich mit dem Auto auf Deutschland wieder zurückgefahren, so lange ist es halt gegangen, gell? Und haben einander einfach Schuld bekannt. Erzählt, wie sieht es wirklich aus in meinem Leben? Wo bin ich wirklich als Ego in meinem Leben unterwegs? Wo weiss ich, dass ich nicht so lebe, wie Jesus das will? Und haben ein volles Geständnis abgelegt, bekannt, was nicht alles richtig gelaufen ist in meinem Leben. Eine Beichte da. Ich sage euch, das hat so gut da. Das tut so gut. Und das Problem ist, wenn je länger du es nicht machst, desto schwieriger ist es. Weil dann tust du ja eine Scheinfront aufrechterhalten. Oder? Du musst ja dann wirken und du musst ja etwas sein, wo du gar nicht bist. Und das wird immer schwieriger, je weiter auseinander dass das geht. Oder? Und desto schwieriger ist es zu bekennen. Und dort sind wir die ersten Nachfolger von Jesus ein mega Vorbild. Ist euch schon mal aufgefallen, habt ihr euch schon mal gefragt, hey, die Bibel, vor allem das Neue Testament, die Evangelien, sind geschrieben von Jesus-Nachfolgern. Und spannenderweise kommen die Jesus-Nachfolger in den Evangelien immer mega schlecht weg. Ist euch das schon mal aufgefallen? Die Jünger verbocken die ganze Zeit die Sachen, oder? Aber die haben sie ja selber geschrieben. Also die hätten ja gut sich ein bisschen besser darstellen, als sie das gemacht haben. Aber irgendwie haben sie das Bedürfnis gar nicht gehabt, um besser dazustehen, als sie gewesen sind. Sondern sie haben es irgendwie geschafft, transparent, ehrlich zu sein und zu sagen, hey, dort haben wir versagt. Und ich glaube, dort haben wir etwas verloren. Und ich möchte uns alle herausfordern, ermutigen, die geistliche Disziplin von der Beichte nicht zu vernachlässigen. Überleg dir, wem kann ich mal über mein Leben ehrlich bekannt, eine ehrliche Auskunft geben. Wirklich sagen, wie es bei mir aussieht. Wo bin ich als Ego unterwegs? Wo muss ich wieder mal, wie auf dem Jahrmarktspiel, eins draufwecken? Und dann, wenn du das gemacht hast, das Schönste ist, du darfst dir dann gegenseitig Vergebung zusprechen. Du darfst dann hören, dir sind deine Schulden vergeben. Jesus Christus hat gehört, was du jetzt bekannt hast. Und er vergibt. Was für ein geniales Tool wir doch da haben und viel zu wenig brauchen. Jetzt solltet ihr vielleicht noch wissen, wie ist denn das mit dieser Hose genau ausgegangen, oder? Die Hose habe ich vor etwa 2 Jahren in Abfall getan. Weil ich kein Kleidungsstück mehr angehabt habe als die paar kurzen Hosen. Am Schluss war der Hosenboden einfach schon so durchgewetzt, dass man die Unterhose gesehen hat, wenn ich die Hosen angehabt habe. Und das ist so der Moment, wo ich gefunden habe, okay, jetzt ist es vielleicht einfach dran, die Hose jetzt trotzdem einfach in den Abfall zu tun. Natürlich habe ich das meiner Mama zuerst erzählt, dass die Hose 25 Jahre treuer Begleiter war von meinem Alltag. Immer wieder habe ich die Hosen angehabt. Also jetzt kannst du wieder zurückschauen und die Frage stellen, Micha, hat sich die Hose wirklich gelohnt? Hat sich der Preis gelohnt, den du dir gezahlt hast? Und ich kann mit ganz viel Zufriedenheit sagen, jawohl, das hat sich gelohnt. Jeder Franken war die Hose wert, was ich gezahlt habe dazumal. Und ich glaube, in meiner Nachfolge, wenn ich eines Tages vor Jesus stehe, und die gleiche Frage gestellt wird, Micha, hat sich das gelohnt? All die Preise, die du gezahlt hast, dein ganzes Leben lang, hat sich das wirklich gelohnt? Ich glaube, ich würde sagen mit einer Überzeugung, jawohl, das hat sich gelohnt. Jesus nachfolgen und täglich das Kreuz auf sich nehmen, lohnt sich. Und so möchte ich beten zum Schluss dieser Predigt. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir deine Nachfolger dürfen sein. Und dass du mit uns unterwegs bist in allen Schwierigkeiten und auch dort, wo immer wieder unser Ego in den Weg kommt und wo unsere selbstsüchtigen Wünsche und Gedanken im Vordergrund kommen und uns reinrücken wollen. Und dort, wo es schwierig ist, den Preis manchmal zu zahlen und dir wirklich konsequent nachfolgen. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du es irgendwie so angeleitet hast, dass sich das lohnt. Dass selbstlose Liebe ein Preis und ein Gewinn ist, Jesus. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir dir vertrauen dürfen und dass wir wissen dürfen, dass wenn du es sagst, dass wir selbstlos lieben und leben, dass das absolut wert ist. Und ich freue mich jetzt schon auf den Moment, wenn du mir eines Tages zeigst, was die Preise alles bewirkt haben in deinem Namen, Jesus. Und dass das absolut wert war. Und ich glaube, für jeden einzelnen Menschen hier drin, der jetzt neu entscheidet und sagt, hey, ich möchte Jesus konsequent nachfolgen und ich bin bereit, das Kreuz auf mich zu nehmen, dass du das siehst und dass du das liebst und dass du das wertschätzt, Jesus. Und dass du eines Tages uns allen den Preis und den Wert aufzeigst von der Nachfolge von Jesus. Amen. Amen. Ich darf die Band einladen, für uns bereit zu machen, weil wir dürfen jetzt im zweiten Teil von dieser Predigt miteinander Gott anbeten und wir dürfen miteinander das Abendmahl in Empfang nehmen.